Hallo Frauke.
Hallo Hartmut.
Der neue Gruß mit der Faust haben wir gelernt in Corona-Zeiten. Und es zeigt, wie sehr wir uns nach Begegnung sehnen und auch Begegnung brauchen. Dass wir nicht einfach nur nicken mit Maske eine ganze Zeit, sondern sagen, wir brauchen auch Berührung. Und wenn es mit der Faust ist. Und also die Sehnsucht nach Begegnung und Beziehung steht dahinter. Und gleichzeitig auch ein Wunsch, vorsichtig zu sein. Nicht Grenzen zu überschreiten, also Vorsichtsgrenzen. Den anderen nicht zu infizieren. Und mich selber auch nicht. Also ein wichtiges Geschehen und hat mit Faust zu tun. Die Faust taucht noch öfter auf. Es gibt auch eine andere Faust, die ist so, und die ist aggressiv und die ist ärgerlich und da bin ich wütend und vielleicht auch enttäuscht von jemand und in mir sind vielleicht sogar Rachegefühle. Ich denke, das teile ich dir heim. Das ist auch eine Faust. Noch schlimmer, die Steigerung, also ist so, wenn du so kommst, vielleicht haben manche das auch schon erlebt. Und das kann mit Worten geschehen, Aggressionen auszudrücken. Das kann auch richtig mit Gewalt geschehen. Auch das ist eine Faust. Und diese Faust steckt dahinter, meistens entweder, wenn wir nicht vergeben haben. Jeder von uns sammelt Verletzungen ein in seinem Leben, auch in Gemeinde, weil wir Menschen sind. Und mit deinen Kollegen in der Familie, wo auch immer. Es kommt zu Verletzungen. Und wenn wir nicht lernen, und das müssen wir lernen, weil wir es nicht können von uns aus, diese Dinge anzugucken und zu vergeben, dann wird es schwierig. Dann kommt diese Faust. Manchmal sitzt sie in der Tasche, ne? Dann beult sich so die Tasche. Wir wollen das ja nicht zeigen, wir wollen ja freundlich sein. Aber wir haben die Faust in der Tasche und haben die gleichen Gefühle wie jemand, der sie zeigt. Und es hat mit nicht vergeben zu tun und es hat mit damit zu tun, dass wir auch lernen sollten, dürfen, offen zu reden miteinander. Da sind wir unterschiedlich gestrickt. Ja, es gibt Leute, die hauen das einfach raus, was sie sagen wollen. Es gibt andere, die immer Angst haben, ey, wenn ich das jetzt sage, wie stehe ich dann da oder verletze ich den anderen und nachher wird es ganz schwierige Diskussionen, dann schweigt man. Und von daher haben wir alle mit diesem Thema zu kämpfen, aber die Faust in der Tasche. Das kommt in den besten Familien vor, dass sowas ist. Es kommt sogar in der Familie Jesu vor und das lese ich euch jetzt mal vor aus Markus 3. Die Verse 20 bis 21, das ist ein bisschen vor den Versen, die ich abgedruckt habe, also abgedruckt haben lassen. Ja. Markus 3, 20 bis 21. Dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Er war vorher unterwegs, hat gepredigt und hat geheilt oder beziehungsweise Leute befreit von Mächten. Und jetzt kommt er also nach Hause zurück. Dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Sogleich liefen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn mit Gewalt von dort wegholen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Ist euch das schon mal aufgefallen, dieser Bibeltext? Seine Familie, seine eigenen leiblichen Geschwister sind unterwegs und wollen ihn mit Gewalt aus dieser Predigt rausholen. Ja, also das wäre spannend, wenn das jetzt hier mit mir passieren würde. Also seine Familie hält ihn für überdreht. Die wollen ihn auf den Teppich holen. Zu radikal, zu fanatisch. Sie wollen ihn vor sich selbst retten. Nicky Gamble erzählt das. Nicky Gamble ist Pastor oder war Senior Pastor der Holy Trinity Brompton Church in London bekannt durch den Alpha-Kurs, ist jetzt gerade in Rente gegangen, diese Woche, nee, vorletzte Woche, nee, ist egal wann, aber vor kurzem. Und er war überzeugter Atheist und hat Jura studiert, war also gewohnt, mit Argumenten umzugehen, zu diskutieren, zu fragen, was ist richtig und was ist falsch, seinen Kopf, also seinen Verstand einzusetzen und Logik. Und er war vollkommen überzeugt, es gibt keinen Gott. Und dann hat sein bester Freund zu Jesus gefunden und dessen Frau auch, sind gläubig geworden. Und er hat gedacht, ach du Schande, ich muss sie retten vor diesem Irrweg. Und das ist ganz spannend, das ganz kurz nur, er hat dann gedacht, ich muss Argumente sammeln, also lese ich jetzt die Bibel und den Koran und die heiligen Schriften des Hinduismus. Und dann werde ich ihnen beweisen, dass es alles Unsinn ist. Und da er nur die Bibel zu Hause hatte, hat er angefangen, die Bibel zu lesen und das Neue Testament. Und war so fasziniert, dass er bis tief in die Nacht gelesen hat und das 3, 4, 5 Tage hintereinander. Und am Ende, ich weiß nicht, ob danach direkt, aber auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert, hat er gesagt, okay, Gott, dich gibt's wirklich und Jesus, dich gibt's auch und mit dir möchte ich leben. Es ist manchmal gefährlich, die Bibel zu lesen. Aber er wollte, das war ja der Zusammenhang, er wollte seine Freunde retten, weil er die für überdreht hielt und für nicht logisch. Aber so jetzt die Familie von Jesus genauso. Sie verstehen Jesus nicht. Sie wollen ihm begegnen, aber nach ihren Vorstellungen, so wie sie das für gut finden. Also deswegen machen sie sich ja auf zu ihm. Sie wollen Jesus begegnen. Aber Jesus nicht so radikal. Nicht so fanatisch. Bitte bequem. Bitte so, dass es uns passt. Und die Familie kommt dort an. Markus 3, 31. Also Jesus redet in diesem Haus zu Menschen, die an seinen Lippen kleben und ihm zuhören. Und dann kommt Folgendes, noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister, aber weil so viele Menschen bei ihm waren, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Sie blieben vor dem Haus stehen und baten, Jesus herauszurufen. Das ist so, komm her, komm raus. Ja, wir hatten die Faust ganz freundlich, die Faust aggressiv und jetzt kommt diese Bewegung raus, komm her, zu uns. Wir wollen nicht zu dir rein. Hier steht, okay, es waren viele Menschen da, aber wenn sie es gewollt hätten, hätten sie zu Jesus durchdringen können. Wollten sie aber nicht. Sie wollten draußen bleiben, auf Distanz. Sie wollten, dass Jesus zu ihnen kommt und sich ihnen anschließt und anpasst. Und dann gibt es noch andere, die werden in den Versen dazwischen beschrieben, von Vers 22 bis 30, die Schriftgelehrten, also Leute, die die Bibel kannten und studiert haben und auch gelehrt haben, die haben das Gleiche gemacht wie Jesus auch. Aber Jesus war irgendwie besser. Er war irgendwie anders. Aber besser war es noch die Frage, aber er war anders. Er hat so gelehrt, dass die Leute zugehört haben. Er hat so gelehrt, dass das, was er mit Worten vermitteln würde, bei den Zuhörern ankam. Er hat nicht nur von Liebe gesprochen, sondern er hat so, ist so mit den Menschen umgegangen, dass sie sich geliebt fühlten. Und er hat seine Autorität unterstrichen durch Wunder. Und in dem Zusammenhang hier waren das Menschen, die gebunden waren durch Mächte und er hat sie befreit, hat also große Autorität bewiesen und das nervt sie. Sie sagen also nicht, komm her, sondern bleib weg. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du störst mich, du kommst mir vielleicht zu nahe, du raubst mir meine Zuhörer. Geh weg. Und dann denunzieren sie ihn, also sie machen ihn schlecht, indem sie sagen, pass auf, der hat nur Macht über diese Mächte in den Menschen, weil der oberste Teufel ihm diese Macht gibt. Und Jesus sagt dann also, er sei besessen Und Jesus widerlegt das mit Argumenten und sagt, es kann gar nicht stimmen, was ihr da sagt. Also bleib weg, und später auch die Faust und mit dem Schwert in der Hand, weg mit dir. Das ist also die zweite Gruppe von Leuten. Die eine ist die Familie, die sagt, ey, wir müssen Jesus retten. Und die sagt, komm her und sei mal wieder normal. Das ist auch eine Form von Ablehnung. Und dann kommen fromme Menschen, die machen diese Bewegung, bleib weg, lass mich in Ruhe, du bist nicht richtig. Wir wollen dir nicht zuhören, wir wollen dir nicht vertrauen. Also Menschen bleiben draußen, sie kommen nicht in die Gegenwart von Jesus. Sie erleben keine intensive Beziehung, keine intensive Begegnung mit ihm. Und ich behaupte, auch nicht untereinander. Also das Erste, wir haben Sehnsucht nach Begegnung. Der Ausdruck war diese freundliche Faust. Es gibt Beziehungsstörungen, aber auch, das ist dann die aggressive Faust oder komm her, ich will dich auf mein Level ziehen oder bleib weg. Und jetzt gibt es Leute, die wirklich zuhören. Jetzt brauche ich euch vier. Ich will das nochmal weiterlesen, jetzt den ganzen Bibeltext im Zusammenhang. Und in der Zeit wird der Tisch hier besetzt. Also Markus 3, 31 bis 35. Noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Aber weil so viele Menschen bei ihm waren, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Sie blieben vor dem Haus stehen und baten, Jesus herauszurufen. Drinnen saßen die Leute dicht um Jesus gedrängt. Sie richteten ihm aus, deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern warten draußen auf dich. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück, wer ist denn meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen. Das seid ihr jetzt. Und er sagt, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Also Jesus spricht so zu den Menge der Leute, die in ihm saßen, dass sie voll an seinen Lippen klebten. Er spricht von dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, an dem er das Heft in die Hand nimmt, an dem alles gut wird, wo die Macht Gottes sichtbar wird, wo Kranke gesund werden, wo Leute, die Macht ausüben und andere unterdrücken, abgesetzt werden, wo Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Ein Tag, an dem alles gut wird, an dem Schmerzen verschwinden. Und alle hören zu und sie merken, das ist Wahrheit. Ganz dicht sind sie dran. Bleibt noch einen Moment sitzen. Jesus ist für sie die Autorität. Aber jetzt danke ich euch. Jetzt könnt ihr gehen. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang, weil er so aufgefordert wird von seiner Familie, komm doch raus, komm wieder zu uns. Er sagt, wer ist denn meine Familie? Und das ist nicht nur damals sehr kritisch. Weil die Familie ist der kleinste Schutzraum, den wir haben. Und der sicherste Schutzraum. Und dann, das ist das Ehepaar, das sind, wenn Kinder da sind auch, das sind auch die Eltern und Schwiegereltern und Tanten und Onkel, das ist die Großfamilie. In der Bibel wird meistens vom Haus erzählt, nicht nur von der Kleinfamilie, vom Haus. Und es ist einfach so, wenn diese kleinste Zelle gut funktioniert, dann läuft es gut in der Gesellschaft, wenn es da gut läuft. Wenn es auf dieser kleinsten Ebene nicht gut läuft, dann hat das auch Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und wenn es da gut läuft, geht es dir gut, und wenn es da schlecht läuft, geht es dir schlecht. Mir auch. Und er hat eine große Wertschätzung für Familie. Und das sind die neuen Beziehungen, die er betont und die uns aufleben lassen oder aufleben lassen sollen. Jesus sagt, richtet euch auf mich aus, dann rückt ihr auch zueinander. Wenn ihr auf mich hört, an meinen Lippen klebt, dann kommt ihr automatisch einander näher. Und diese Beziehungen sind extrem wichtig. Wie gesagt, als er am Kreuz hängt und stirbt, da sorgt er für seine Mutter und sagt, Johannes, kümmere dich um sie. Und seiner Mutter sagt er, der kümmert sich jetzt um dich. Also er sorgt schon für seine Familie und sie bleibt wichtig. Aber, und das werde ich gleich noch beschreiben, es gibt diese Beziehung der Leute, die Jesus hören und tun, was er sagt, die steht mindestens daneben, aber eigentlich noch drüber. Und ich begründe das. Wir haben ein relativ komfortable Situation in der westlichen Welt. Wir können uns hier versammeln, es ist Frieden, wir haben hier zumindest keinen Krieg. Wir werden nicht bedroht, weil wir Gottesdienst feiern, wir werden nicht bedroht, weil wir, wenn wir sagen, ich glaube übrigens auch an Jesus, wir haben eine große Freiheit. Aber in anderen Ländern ist es anders. Da, wo der Islam vorherrschend ist, da, wo Hinduismus vorherrschend ist, also hinduistische Religion, da, wo Atheismus vorherrscht, ist jeder, entweder der was anderes glaubt, als gewollt ist in dem Staat, oder der überhaupt an Gott glaubt, beim Atheismus, ist eine Bedrohung für die Regierung. Und ist eine Bedrohung für die Familie. Und wenn jemand, der im Islam aufgewachsen ist, merkt, Jesus ist der, der mich zu Gott bringt, zu dem Vater, und ich komme durch Jesus anders und besser und überhaupt an Gott dran, als ich das in meiner Religion erlebe, dann wird er mindestens aus der Familie ausgestoßen, weil er die Familienehre beschmutzt. Oder er muss damit rechnen, getötet zu werden. Im Hinduismus ist es genauso. Und wir brauchen nur in Länder gucken, wo der Atheismus herrscht und als Staatsreligion auch gepredigt wird. Da hast du auch schlechte Karten, wenn du sagst, mein oberster Chef ist Jesus und nicht die Regierung. Aber auch in Deutschland kann dir das passieren, wenn du sagst, ich glaube aber an Jesus, ich glaube an Gott. Da sagt er, hey, bist du fromm? Glaubst du etwa an Gott? Ich habe mal gelernt, die Antwort auf diese Frage ist super. Du etwa nicht? Das ist die entscheidende Antwort. Weil die meisten Menschen auf der Welt glauben an Gott. Aber du kriegst diese Frage und wenn du dich entscheidest, dann zu sagen, ich möchte nicht nur an Jesus glauben, sondern auf diese Beziehung zu Jesus hin und auf diesen Glauben hin mich auch taufen lassen, dann kann es ganz schwierig werden. Auch in deiner Familie. Und dann bist du plötzlich Außenseiter. Du bist komisch, weil du an Gott glaubst. Und wohin dann? Wohin dann? Wenn du plötzlich alleine bist in dieser kleinsten Zelle, die dein Schutzraum ist. Und dann brauchen wir Schwestern und Brüder, wir brauchen Menschen, die mit uns zusammen mit Jesus unterwegs sind, die auf ihn hören und die sagen, ich möchte nicht nur zuhören, ich möchte nicht nur Wissen sammeln über Jesus, sondern ich möchte es tun, was er sagt. Und ich brauche dafür Unterstützung. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir an den Lippen von Jesus hängen und entdecken wollen, was hast du auf dem Herzen? Was bricht dein Herz? Was macht dich leidenschaftlich? Wofür setzt du dich ein? Und da entstehen neue Beziehungen. Das ist Gottes Idee zumindest. Und hier ist noch nicht von Gemeinde die Rede. Das kommt erst später. Weil das Wesen von Gemeinde ist eben nicht Gelände, ist nicht Gebäude, ist nicht ein Redner hier vorne, ist nicht irgendein Buch, noch nicht mal die Bibel als Buch zumindest nicht, sondern als das wichtigste Zeugnis, das wir haben, durch das Gott durch uns reden, zu uns reden will. Als solches ja. Aber das, was uns verbindet, ist, dass wir an den Lippen Jesu kleben. So soll es zumindest sein. Und dann kann Jesus in unser Herz sprechen. Also es kommt darauf an, auch Jesus so einzuladen in mein Leben, in mein Herz, dass ich auf ihn ausgerichtet bin. Und dann verbindet er mich mit dem Vater im Himmel, dann füllt er mich mit seinem Geist, das will er immer wieder tun, und dann bringt mich das in Beziehung zu Schwestern und Brüdern. Alles andere, wenn das nicht Mittelpunkt ist, wird uns immer in Streitereien führen, wenn anderes wichtiger ist als das, dass wir an den Lippen Jesu kleben. Und jetzt brauche ich dich nochmal, Frauke. Also wir hatten die freundliche Faust, die aggressive Faust, wir hatten komm her und pass dich uns an, und wir hatten geh weg. Und dann sagt Jesus, aber es gibt eine neue Familie, und das kennen wir aus Vor-Corona-Zeiten, wenn man sich begrüßt hat, dann geben sich manche die Hand. Wir kennen das aus unserer Heimatgemeinde, also wo wir aufgewachsen sind. Dann wurde gesagt, hallo Schwester Grüger.
Hallo Bruder Grüger.
Und Bruder Grüger, wenn man nicht so dicht zusammen war. Ne? Das gab es hier nie, habe ich gehört. Ne? In Ostfriesland sagt man sowieso du, das spricht man dann auch nicht von Schwester Grüger. Weiß ich nicht, könnt ihr mir erzählen. Dann geben sich manche die Hand und andere umarmen sich. Ne? So eben mal kurz zur Begrüßung. Und dann gibt es dann noch ganz besondere Situationen, wenn es mir nämlich schlecht geht und ich jemanden brauche, wo ich mich ausweinen kann, wo ich jemanden brauche, der meine Stütze ist. Das ist manchmal meine Frau. Dankeschön. Ich bin froh, dass sie heute die Moderation macht. Ich habe das auch anders erlebt. Ich habe auch erlebt, dass ich was auf dem Herzen hatte und mit jemandem gesprochen hatte und beten wollte mit jemandem. Und ich geweint habe und der andere hat das ausgehalten. Und hat nicht sofort versucht, meine Tränen zu stoppen, sondern ich durfte einfach sein. Und umgekehrt habe ich das auch erlebt, dass Leute zu mir kamen und meine Schulter brauchten. Auch richtig praktisch. Und geweint haben. Und ich hatte in dem Moment auch den Wunsch und auch die Kraft zu sagen, du darfst jetzt sein. Also ich habe gar nichts gesagt, ich stand nur da. Und habe den Schmerz mitgetragen. Und ich musste nichts sagen. Und du musst nichts sagen, wenn jemand dich braucht an deine Schulter. Sondern einfach zu sagen, du darfst weinen. Du darfst jetzt traurig sein. Das muss man sich natürlich trauen. Auch auf sich so zu öffnen, aber wo sonst können wir unseren Schmerz zeigen als bei Brüdern und Schwestern, die mit mir unterwegs sind mit Jesus? Wo sonst? Und das wirkt sich dann nicht nur so seelsorgerlich praktisch aus, sondern auch anders ganz praktisch, nämlich in praktischer Hilfe. Das haben wir manche von uns erlebt in Corona, wir auch. Als wir infiziert waren, hatten wir sofort Leute, die uns angerufen haben, gesagt haben, soll ich für dich einkaufen? Und manche haben wir dann auch gebeten, das zu tun. Oder es gibt so eine Segenswerkstatt, ne, in unserer Gemeinde. Bibo macht die Segenskärtchen und ich möchte euch gerne was vorlesen. Das darf ich auch, habe ich vorher gefragt, in unserem Hauskreis. Eine Erfahrung von Gelinde. Sie hat mir geschrieben, als ich im letzten Jahr im Herbst-Winter eine ziemliche Schmerzphase hatte, bekam ich immer wieder eine liebe Ermutigung in Form von Spruchkärtchen und kleinen Geschenken heimlich vor die Tür gelegt. Das hat mich sehr berührt, dass da Leute an mich denken. An einem Wochenende in der Adventszeit war es besonders schlimm und in mir war es sehr dunkel. An dem Tag bekam ich eine kleine Kerze in einem Schälchen und eine Karte mit dem Satz, ein Licht für dich, ich denk an dich. Das hat so gut getan. Das kann jeder von euch machen. Wenn ihr einkauft und seht eine kleine Blume, dann nach dem Einkauf überlegen, wem schenke ich die jetzt? Entweder persönlich Oder einfach vor die Tür stellen. Ich denke an dich. Und dann leben wir neue Familie, Geschwisterschaft, Bruder und Schwester. Oder das findet ja auch statt, zum Tee einladen, zum Essen einladen, gemeinsame Hobbys auch zu praktizieren oder Unternehmungen zu machen, aber Gemeinschaft zu pflegen, miteinander unterwegs sein, äußerlich, aber auch von Herzen, beides. Und Jesus sagt, das sind meine Brüder und Schwestern, meine Mutter, die sich ausstrecken danach, den Willen Gottes zu tun und einander dann auch helfen, das füge ich jetzt hinzu, dieses zu leben. Also, an den Symbolen könnt ihr nochmal euch alles in Erinnerung rufen. Es gibt die freundliche Faust, es gibt die aggressive Faust, es gibt Sehnsucht nach Beziehung und es gibt Störungen in Beziehung. Wir brauchen einander, dass wir lernen zu vergeben. Wir brauchen das, dass wir lernen, offen zu reden. Ich möchte dir sagen, winke Jesus nicht von Ferne zu und hol ihn nicht zu dir runter auf dein Level. Und lehn ihn nicht ab und sag, bleib mir bloß vom Hals, sondern klebe an seinen Lippen, an dem, was er dir sagen möchte. Wenn du die Bibel liest, geht es nicht in erster Linie darum, dass du mehr über Gott weißt, sondern dass Gott zu dir spricht. Und deswegen klebe an seinen Lippen. Egal, wie herausfordernd das ist und egal, wie unbequem das vielleicht ist und egal, wie radikal dir das erscheint. Und dann öffne die Augen für Menschen um dich herum, die in Not sind und die deine Unterstützung brauchen, die du auch geben kannst. Und das bringt uns zusammen. Also in neuen Beziehungen zu leben, die Jesus zusammengefügt hat und da leben wir auf. Je mehr wir das lernen, desto mehr lernen wir auf. Und die Menschen draußen, sage ich jetzt, also die Menschen, die Jesus nicht kennen, die warten darauf, so in Beziehung aufgenommen zu werden. Amen.